Vorarlbergs feiert heuer seinen 150. Geburtstag, also genauer gesagt natürlich die Erstbesteigung im Jahr 1865 und damit auch irgendwie der Berg selbst, denn davor hatte er nicht einmal einen eindeutigen Namen. Gleich zwei Bücher beschäftigen sich mit dem Jubiläum. Mythos Pitzbuin, Kulturgeschichte eines Berges, herausgegeben von Michael Kasper, dem Leiter der Montafoner Museen, und Pitzbuin, literarische Erkundungen 1865 bis 2015, herausgegeben von Bernhard Tschofen, dem Professor für populäre Kulturen an der Universität Zürich. Präsentiert werden beide Bücher heute Abend, passend zum Thema, im Gasthof Pitzbuin auf der Bieler Höhe in der Silvretta. Martin Hartmann hat beide Autoren schon getroffen und sie als allererstes gefragt, wie oft sie denn schon selbst auf dem Gipfel des Pitzbuin gestanden sind. Hören Sie zunächst die Antwort von Michael Kasper.
Also ich war insgesamt schon dreimal am Gipfel. Allerdings ist es alles schon ein bisschen länger her. Jetzt mit kleinen Kindern momentan ist das nicht so das Thema. Also zwischen 17. und 27. Lebensjahr hat sich das irgendwie abgespielt. Also meine alpine Phase. Als Montafoner, als Vorarlberger sollte man einmal oben gewesen sein.
Sollte man?
Sollte man. Diese Vorstellung habe ich lange mit mir herumgetragen. Bei mir hat es lange gedauert. Ich war erst einmal am Pitzbuin. Und das auch erst vor 3 Jahren, gemeinsam mit meiner Frau. Es war ein Geschenk zu einem runden Geburtstag. Ich habe es dafür aber oft probiert, nämlich im Winter. Aber hatte irgendwie ein schlechtes Verhältnis bisher zu diesem Berg. Er hat sich immer dann, wenn wir mit den Skiern auf der Furkla del Confin oder von der Torhütte, von der Stefretta Hütte aufgestiegen waren, in Wolken gehüllt, so dass der Tag dann meistens zu kurz wurde oder jedenfalls die Bedingungen nicht gepasst haben.
Der Pitzbuin steht für Bernhard Tschofen exemplarisch für den Wandel unserer Beziehung zu den Bergen.
Weil es eben eine ganz faszinierende Geschichte ist, dass ein Berg verhältnismäßig leicht, verhältnismäßig spät bestiegen wird, weil man bis dahin eigentlich sehr wenig über ihn weiß. Er ragt nicht besonders aus dieser Kette hervor. Man hat ihn aus dem Tal nicht gesehen. Später kommt man dann drauf, dass man vom Gipfel noch nach Kloster sieht, also muss es auch umgekehrt möglich sein. Er hatte nicht einmal einen eindeutigen Namen, nicht? Es ging dort viel eher noch um die Übergänge im Gebirge. Der Vermundpass stand im Vordergrund und der Rest des Gebietes war teilweise sehr diffus benannt. So war der Pitzbuin auf Vorarlberger Seite auch noch nach der Erstbesteigung eigentlich eher als Albuinkopf bekannt, was natürlich dasselbe heißt. Das heißt auch nichts anderes als Ochsenkopf oder Ochsenspitze in dem Fall.
Am 14. Juli 1865 wird der Pitzbuin das erste Mal bestiegen. Am selben Tag wie das Matterhorn. Zwei Kaufmänner, Johann Jakob Weilenmann aus St. Gallen, Josef Anton Specht aus Wien, sowie als Führer der Gamsjäger, Schmuggler und Schafhirte Franz Pöll aus Paznaun und Jakob Fitscher aus dem Passaiertal, Viehhändler und Pächter der Alpe Großvermund.
Und was machen nun die vier auf dem Weg eigentlich in Richtung Pitzrosek, das ist quasi angrenzend an die Berniner Gruppe im Engadin, orientieren sie sich, ob auf den Gipfeln wohl schon Siegeszeichen flattern und sie sehen eben, der Pitzbuin ist immer noch jungfräulich, wie es so schön in der Diktion damals heißt und so besteigen sie ihn eigentlich mehr oder weniger en passant.
So weit war eigentlich die Partie nur Kinderspiel und auch jetzt mag's noch eine Weile leicht hinangehen. Doch wissen wir nicht, was der Felssturz dort oben am aufsteigenden Rücken bringt und finden für gut, die Steigeisen anzuschnallen. Mehr rechts oder seiner südwestlichen Abdachung zu, fänden wir vielleicht einen leichteren Aufstieg. Unsere beiden Männer sind aber nicht gewohnt, viel Federlesens zu machen und schlagen den direktesten Weg ein, der dicht unter dem Absturz des Rückens über die Nordwand führt. Etwas grausig sah das zum Teil beeiste Couloir mit seinem widerhaarig vortretenden Gestein schon aus und erschreckend rasch tieften sich unter uns die Schneehalden ab. Als wie mit eiserner Klammer packte des Passaiers rechte meine linke und im Sturm, so dass Funken sprühten, wo seine Eissporen das nackte Gestein angriffen, klommen wir zusammen hinan. Dann half er auch meinem Gefährten hinauf. Und die einzige heikle Passage bei dieser Besteigung war überwunden. Über das sanft geneigte Schuttfeld und die etwas steileren Schneehänge der südwestlichen Abdachung, die folgten, könnte jede Dame gehen. Fünf Stunden nach dem Aufbruch um 7 Uhr betraten wir, so frisch, als wären wir kaum gegangen, das nordwestliche Ende der Gipfelschneide, den höchsten Punkt des Berges, wo wir behutsam uns auf Schnee und darunter erscheinendem lockerem Gestein lagerten. Denn des Raumes ist nicht eben viel. Auch hier nicht die geringste Spur früherer Besteigung. So schreibt Johann Jakob Weilenmann im Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs 1866. Pathos, Heldentum und Männerfreundschaft gehörten damals zur Grundausstattung der Alpinisten. Werden Berge heute im internationalen Personen- und Warenverkehr vor allem als etwas zu Überwindendes angesehen, etwas, das einem im Weg steht, war das vor noch gar nicht so langer Zeit grundlegend anders, erklärt Michael Kasper.
Also historisch gesehen ist es ganz klar eigentlich eine verbindende Geschichte. Also wenn man sich die Silvretta-Region und alle angrenzenden Talschaften, eben das Montafon und das Paznaun im Norden und Unterengadin und Prättigau auf der Südseite historisch betrachtet, dann war das ein enger Kontaktraum eben über die Jöcher, über die Pässe hinweg. Unterschiedlichste Beziehungen, Besitzaustausch, also die Alpen auf der Nordseite des Hauptkammes quasi waren ja lange in Eigentum der Unterengadiner oder eben der Graubündner. Umgekehrt sind Montafoner sehr viel oder auch Paznauner als Arbeitsmigranten auf die Südseite gewandert jedes Jahr. Es gab also auch einen engen Kontakt und Austausch zwischen der Bevölkerung. Die Berge waren sicher nicht etwas Bedrohliches, Fremdes, sondern ein ganz alltäglicher Raum, in dem man sich einen guten Teil des Lebens arbeitsmäßig aufgehalten hat. Nicht die Bergspitzen natürlich, aber einfach das hochalpine Gelände. Die Pässe eben, das waren die Verbindungswege, die kürzesten Wege, um eben in dieses Nachbartal zu gelangen. Und ich denke, es ist heute eigentlich viel weiter auseinandergerückt. Erfreulicherweise ist jetzt rund um dieses Pitzbuin 150-Jahr-Jubiläum wieder ein Versuch, da den Kontakt wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Aber heute denken wir eben in Autodistanzen und nicht mehr in Wegstunden. Und da ist auf einmal eben Guarda im Unterengadin, also der Nachbarort hier von Gaschurn, Bad Tennen, extrem weit weg. Man fährt mit dem Auto irgendwie über Tirol oder halt irgendwie weit, weit rundherum viele Stunden. Und in früher Zeit war das ja schon auch ein weiter Marsch natürlich, aber eigentlich ein relativ naheliegender Kontakt. Und es gibt zum Beispiel Berichte aus diesen Hungerjahren um 1800. Hat es immer wieder mehrere Hungerkrisen gegeben, die eben auch das Montafon ganz stark betroffen haben. Und da sind die, vor allem die von Bad Tennen, die Bad Tenner Bevölkerung, hat sich dann da aus dem Engadin mit Getreide versorgt. Über diesen Vermundpass, also wirklich über den Gletscher. Damals natürlich noch viel größer wie heute, muss man sich vorstellen.
Es ist ja eigentlich